Huhu, hier sind Tina und
Dagi. Und die aktuelle Folge Kaffee mit Zitrone könnt ihr immer schon eine Woche eher bei Podimo hören.
Außerdem gibt es alle zwei Wochen Bonusfolgen, in denen wir detailliert auf bestimmte Themen eingehen oder Fragen aus der Community beantworten.
Wenn ihr Podimo kostenlos testen wollt, findet ihr einen Link mit Angebot in den Shownotes. Viel Spaß beim Hören.
Kaffee mit Zitrone. Mit Dagi und Tina.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
Heute in einer Praxis, oder?
Sieht auf jeden Fall aus wie eine Praxis. Könnte eine sein. Eine sehr schöne Praxis.
Seid jetzt visuell, tretet ihr ein, aber es wird heute ganz entspannt. Weil wir dürfen heute jemandem besonderen ganz viele Fragen stellen.
Endlich. Ja. Ich habe gerade schon gesagt, es ist immer so, wenn man, aber wir haben noch gar nicht gesagt, wer es ist.
Ja.
Ich sag gleich. Und zwar die liebe Rieke Hermann ist da.
Ich freue mich.
Wir freuen uns auch sehr. Sie ist nämlich Gynäkologin, Fachärztin für Gynäkologie, Geburtshilfe und in der Ernährungsmedizin. Stimmt das?
Das stimmt, genau.
Sehr schön. Magst du dich einmal vorstellen?
Ja, also mein Name hast du ja schon gesagt. Genau, ich bin Fachärztin für Frauenheilkunde, mache auch ganz viel ganzheitliche Medizin, Akupunktur, Neuraltherapie, Ernährungsmedizin und bin auch Yogalehrerin. Und eröffne jetzt im September meine eigene Praxis, ein ganz großer Traum von mir, den ich mir jetzt erfülle und habe dann noch ein Online-Unternehmen gegründet mit zwei anderen Frauen, wo wir Frauen in der Schwangerschaft und in der Rückbildung ganzheitlich betreuen und da betreibe ich auch ganz viel öffentliche Aufklärung zum Thema Schwangerschaft, Rückbildung und habe da auch so mein großes Interesse und meine Liebe zum Thema Beckenboden gefunden und das ist auch jetzt in meinem frauenärztlichen Arbeiten ein großes Thema, weil wir da einfach noch so wenig machen in Deutschland und einfach so ein riesen Tabuthema ist, obwohl das einfach so viele Frauen betrifft, auch schon vor einer Schwangerschaft, aber gerade eben so rund um die Schwangerschaft nach Geburten und ja. Das mache ich und nebenbei bin ich noch eine Mama von zwei Kindern. Ich bin doppelt Jungsmama, meine Söhne sind 3 und 6 und die halten mich auch ganz gut auf Trab.
Das ist eigentlich ein Fulltime-Job.
Ja.
Ja. Ja, schön, dass du hier bist, wirklich. Ich wollte gerade schon sagen, also endlich kommt mal der Zeitpunkt, wo ich alles fragen kann, was ich fragen will. Ich habe gerade schon gesagt, wenn man sich nicht traut oder so oder irgendwie bei Google nicht weiterkommt, dafür bist du dann heute da, weil ich glaube, wir haben sehr viele Fragen. Mhm. Und ich finde es richtig cool, dass du dich auf das Thema Beckenboden spezialisierst oder so einen Fokus drauf setzt, weil ich bin selber Mama und nach der Geburt war das wirklich so, es war für mich super schwer, dieses Thema Beckenboden überhaupt zu greifen, weil wie willst du das zeigen? Du kannst zwar nur sagen, da irgendwie so anspannen und machen und irgendwelche Übungen machen, aber so richtig, weiß ich nicht, ich hätte in Kurse gehen müssen und so und das war dann noch so, oh, ich kann nicht mit einem neuen Geborenen irgendwie einen Kurs, werde ich jetzt noch stille und alles, aber irgendwie habe ich es dann geschafft. Deshalb bin ich gespannt, ob du uns gleich auch vielleicht ein paar Tipps geben könntest, wie
auf
man
jeden
das trainieren
Fall. Ja,
kann.
Aber das ist ja gerade das Problem, was super viele haben. Und deswegen machen wir bei der Mama Academy auch Online-Kurse. Und ja, es ist halt kein spezieller Online-Kurs, sondern oder kein typischer, sondern wir stehen auch noch so den Frauen als Expertin zur Seite. Das heißt, die können mir die ganze Zeit Fragen stellen, was super wichtig ist in der Zeit. Weil natürlich gibt es großes Angebot auf YouTube und überall, dass Rückbildungskurse angeboten werden. Und ich habe mich da auch schon echt viel durchgeklickt. Und das ist halt auch schwierig, ja, also man muss da schon gucken, okay, wie mache ich es richtig und das ist einfach super wichtig und wenn uns Frauen schreiben, dass sie es eben nicht so gut greifen können, was ja nach der Geburt auch sehr typisch ist, dass man da nochmal wirklich versucht mit ganz genauen Ansagen und ich erkläre auch immer, wie man den selber tasten kann, weil ich meine ganz ehrlich, wir können alle uns auch mal selber untersuchen und wir können alle mal den Beckenboden so anspannen, wie wir denken, dass wir ihn anspannen und dann können wir ja fühlen, ob an unserem Finger sich was verändert oder nicht. Und das sind so kleine Tipps, die man mal geben kann, wo man einfach sagen kann, hey, da passiert gar nichts, dann sage ich immer, naja gut, dann vielleicht doch mal einen Experten vor Ort aufsuchen, der das nochmal, vielleicht eine Physiotherapeutin oder eine spezialisierte Gynäkologin, die sich das nochmal anschaut, weil was bringt ein Rückbildungskurs, wenn ich die ganze Zeit denke, ich spanne den Beckenboden an und mache aber gar nichts. Und dann sind die Frauen super frustriert, wenn sie nach ein paar Monaten in die Praxis kommen und sagen, ich habe doch Rückbildung gemacht, aber es verbessert sich überhaupt nichts. Und dann muss ich halt sagen, du hast echt hart trainiert, aber leider hast du den Beckenboden nicht angespannt. Das ist dann auch echt mies. Deswegen, das ist so als kleiner Tipp, man sich selbst mal abtasten und mal so untersuchen, dass auf jeden Fall.
Hast du schon gemacht, Tina? Machen.
Ja, ich gerade als du davon erzählt hast, dachte ich mir so, dann habe ich so zusammengedrückt.
Ist das?
Ist Also jetzt, ich frage jetzt einfach.
Unverblümt, ja.
Komm. Lass mich alles fragen.
Das ist doch, wenn man so innerlich so wie so Pipi einhält, oder?
Mhm, genau, und das machen halt viele, aber unser Beckenboden besteht aus 3 Schichten. Okay. Und das ist nur eine der Schichten, die äußerste, die wir eigentlich am stärksten auch spüren können. Aber gerade für die Kontinenz, und man muss halt echt sagen, am Ende der Schwangerschaft haben 2 von 3 Frauen Inkontinenz. Das ist einfach ein weit verbreitetes Thema. Und die für die Kontinenzerhaltung wichtig ist, sind eigentlich die inneren Schichten. Und meine Lieblingsansage ist eigentlich immer, dass man sich, und ich glaube, das hat jeder auch schon mal erlebt, der zumindest mal einen Tampon verwendet hat, wenn man sich so vorstellt, man ist irgendwie im Supermarkt und man hat eine weiße Hose an und man merkt, okay, der Tampon ist jetzt so richtig voll und denkt sich so, auf gar keinen Fall darf ich den jetzt verlieren und ich muss ihn jetzt wirklich nach innen oben wieder einsaugen. Ja. Und wenn man dieses Gefühl sich so vorstellt, wie fühlt sich das an und ich halte den fest, dann kriegt man recht gut den Beckenboden gegriffen.
Ja. Also aber das kann man so genauso testen. Genauso habe ich es mir gerade auch vorgestellt.
Ja, dann war es bestimmt
richtig. Ich halte gerade ein.
Ich hatte so Übungen, das war so eine App auch, wo dann so irgendwie, keine Ahnung, 5 Sekunden einhalten, 5 Sekunden locker lassen, 5 Sekunden einhalten, 5 Sekunden locker. Boah, das ist richtig anstrengend. Ne?
Mm.
Das ist also gerade am Anfang so, das ist schon...
Ich sag dir
auch, denkt man gar nicht, aber das ist so, okay.
Ja, nach der Geburt ist es halt einfach auch einfach krass, ne? Und ich finde auch, also bei meinen Geburten, die waren auch nicht leicht, dass ich hatte mich zum Glück schon vorher da mal auseinandergesetzt, weil man muss ja sagen, die meisten Frauen machen es dann erst in der Rückbildung. Und wenn die noch nicht vorher wissen, wie fühlt sich's eigentlich richtig an, das ist ja noch schwieriger. Aber wenn man auf einmal denkt, das ist wie, so stelle ich mir vor, wenn mein Arm amputiert ist, ich will was tun, aber es funktioniert nichts. Mhm. Also ich kriege überhaupt gar kein Feedback, ne? Und dann ist es ja echt so, dass man dann so 2-3 Mal das schafft anzuspannen und auf einmal spürt man gar nichts mehr, weil der Muskel schon so erschöpft ist.
Ja.
Ja.
Genau so war das auch nicht. Ich dachte so, oh Gott. Aber ich hatte zum Glück keine Probleme mit Inkontinenz. Ich habe nur gehört, dass es wohl später auch kommen kann. Also wenn man es dann gar nicht trainiert und einfach dann weglässt oder irgendwie gar keine Verbindung dazu hat, dass es dann später mit dem Alter dann irgendwie dazu kommen kann.
Ja, man muss auch sagen, so dass die Anzahl der Schwangerschaften generell das Risiko einfach erhöht. Ne? Oder auch die Schwangerschaft an sich, dass es auch gar nicht unbedingt die Geburt ist, sondern also auch Frauen mit dem Kaiserschnitt oder nach dem Kaiserschnitt haben ein größeres Risiko als eine Frau, die nie schwanger war. Ja, also es geht halt generell, ist das für uns Frauen einfach ein super wichtiges Thema, weil es halt fast alle von uns irgendwann betreffen wird im Alter, wenn wir nichts dagegen tun. Und bisher wurde halt immer gesagt, na, ist doch normal, du hast doch 2 Kinder bekommen. Und das sagen leider immer noch viele, so dass es gibt so Studien, die sagen, dass 70% der Frauen es nicht beim Frauenarzt ansprechen. Das ist schon krass, weil sie sich nicht trauen. Und dann aber eben auch die Ärzte es nicht ansprechen. Oder halt sagen, ja, ist halt normal, ne? Weil sie halt selber auch nicht so richtig wissen, was kann ich denn jetzt tun für die Frau. Und mittlerweile ist man da schon ein bisschen weiter. Und gerade auch nach Geburten kann man zum Beispiel so Pessare einlegen. Das sind medizinische Hilfsmittel, die eigentlich, man kann sich vorstellen wie ein großer Tampon zum Beispiel, den man halt einlegt, der so ein bisschen das Bindegewebe stützt, ne? Dass halt auch die Organe sich nicht absenken können. Und gerade wenn man dann ein zweites Kind hat zum Beispiel, also ich erinnere mich noch gut, ich habe dann nach 2 Wochen, mein Mann war wieder arbeiten, habe ich den Kleinen in die Trage gepackt und musste mit dem Großen auf den Spielplatz. Aber das ist nicht gut für meinen Beckenboden, wenn ich halt noch ein Gewicht oben trage, dann steht man immer noch so schön im Hohlkreuz, ja. Und dann in dem Moment solche Hilfsmittel zu nutzen, damit man den Schaden nicht noch setzt nach der Geburt. Ne? Das sind so kleine Sachen, die man echt gut machen kann und womit man, glaube ich, da auch Beschwerden ordentlich vorbeugen kann.
Gut zu wissen. Hör ich zum ersten Mal von. Also beim nächsten Kind werde ich dann auf dich zurückkommen.
Auf jeden Fall.
Ich finde es auch, ich wollte auch gerade sagen, ich habe mich tatsächlich noch nie so mit dem Thema auseinandergesetzt. Weil ich, man denkt immer, das ist so ein Thema für Schwangere.
Ja.
Ich glaube, ich liege da bestimmt auch falsch, oder?
Ja, es trifft uns alle. Ja, also genau. Für Frauen haben einfach eine größere Schwachstelle allein da schon, dass unser Beckenboden 3 Öffnungen hat und nicht nur 2. Ne? Also die Männer haben einfach weniger Probleme damit, alleine schon deshalb. Ja. Und uns alle wird es, ja, irgendwann wird es kommen, dass die Hormone nochmal abfallen in den Wechseljahren und dann eben das Bindegewebe nicht mehr so gut mitarbeiten kann und da dann auch oft Probleme auftreten, ne?
Also sagst du, unabhängig, ob man jetzt Kinder bekommt oder keine, ist es sehr wichtig, dass wir dauerhaft irgendwie uns um unser
Beckenboden kümmern.
Genau.
Genau. Ja, auf jeden Fall. Also, und es muss auch nicht immer unsexy und uncool sein. Ne? Ich finde, das Beste ist einfach, man sucht sich eine Sportart, irgendwas, was einem ja. Spaß macht, wo man das integriert. Also ich bin jetzt auch kein Fan davon, eine Matte auszurollen und dann immer die Schulterbrücke zu machen 20 Mal, sondern dann sage ich lieber, ich mache irgendwie in meinem Yoga-Unterricht, achte ich vielleicht einfach nochmal selber mit drauf, dass ich bei den Übungen halt meinen Beckenboden mit anspanne oder ne, was man immer einem auch Spaß macht im Fitnessstudio ja. oder sonst so, dass man sagt, hey, und das ist ja viel besser, weil seitdem ich auch mit dem Thema und mehr Yoga gemacht habe und so, finde ich es halt auch super krass, was man für eine Körpermitte bekommt und für ein Gefühl vor seinen Körper. So, ne? Weil man halt immer eigentlich ja auch anspannt. Aber bei jedem Sit-Up sollte man eigentlich den Beckenboden anspannen, weil sonst der Druck immer schön da drauf geht zum Ort des geringsten Widerstands. Und dass man das einfach mit integriert und dann ist das auch nicht so schwer. Ne?
Würdest du sagen, dass zum Beispiel jetzt beim Sex das auch was verändert?
Voll.
Ja?
Das habe ich noch ganz unterschlagen hier. Gut, dass du es auch machst, das Thema. Ja, bei uns Frauen macht es gerade bei der Empfindsamkeit super viel aus. Ja. Ne? Also man kann damit auch ein bisschen spielen, das selber mal so ein bisschen probieren. Gerade wenn man so merkt, okay, ich habe jetzt ein Gefühl für meinen Beckenboden, das ist eigentlich ein richtig gutes Beckenbodentraining. Ne? Auch wenn man Selbstbefriedigung, auch das kann man nutzen. Ja. Und wenn man den Beckenboden während dem Sex anspannt oder auch mal entspannt, können wir Frauen da echt nochmal für die Empfindsamkeit, für das Gefühl noch mal ein bisschen was dazu gewinnen.
Noch mehr Spaß haben.
Ja.
Noch mehr. Das klingt gut.
To know. To do.
Aber jetzt sliden wir schon direkt hier voll in die Thematik rein.
Das ist die saure Frage.
Ja, die stellen. Dürfen wir nicht vergessen.
Kennst du die saure Frage von uns?
Meine jetzt nicht, aber ich kenne saure Fragen.
Ja, genau. Es geht einfach immer darum, dass wir unseren Gästen so eine Frage stellen, die so ein bisschen, wie soll man das sagen, ein bisschen Drosch, kann man Drosch sagen? Ist das ein Wort, Drosch?
Forsch?
Ja, genau.
Forsch.
Wir sind Forschende.
Wir sind Forschende.
Leg mal los, Sagi.
Aber gibt's viele. Aber das interessiert mich schon ziemlich stark. Und zwar, die Pille wird ja seit Jahren stark kritisiert. Aber wieso gibt es immer noch Frauenärzte und Ärztinnen, die es trotzdem noch verschreiben? Oder verschreibst du selber auch die Pille?
Ich verschreibe auch die Pille. Also das muss ich echt direkt sagen. Und ich finde es auch schwierig, weil die Pille jetzt als reines Verhütungsmittel, okay, kann man über Alternativen diskutieren, aber was mache ich mit einer 14-Jährigen, die sagt, sie möchte verhüten? Die kann die natürliche Familienplanung nicht machen. Dafür hat sie meistens noch einen zu unregelmäßigen Zyklus. Die will auf gar keinen Fall schwanger werden. Und eine Spirale, muss man halt auch sagen, ist halt schon ein Eingriff. Ne? Da kann ich halt auch mit traumatisieren, muss ich sagen. Ne? Das ist jetzt auch nicht schmerzhaft. Das heißt, da habe ich schon eine Indikation. Ja, aber es gibt auch viele hormonell bedingte Erkrankungen, wo die Pille wirksam ist, ne? Oder auch wenn eine Frau stark unter Akne leidet, PCO-Syndrom, ja, Endometriose, da haben wir halt auch nicht so viel anderes. Das sind hormonelle Erkrankungen, da können wir nur mit der Pille sozusagen arbeiten. Und da muss man auch mal so ein bisschen, also ich, ist ein super individuelles Thema, ne? Ich bin da total offen, auch mit meinen Patienten, bin sicherlich keine, die ohne nachzufragen das macht. Und ich spreche auch mit meinen jungen Patienten immer darüber, wir re-evaluieren das Ganze nach einem Jahr spätestens, ne? Du guckst, du verträgst, versuch neutral ranzugehen, weil das ist für die Jungen ja auch super schwer. Ich meine, auf Social Media wird so gehatet gegen die Pille. Und dann geht die zu ihren Freundinnen und sagt, ich nehme jetzt die Pille. Das ist ja für die auch dann oft schwierig, sich da zu positionieren irgendwie, ne? Obwohl es eigentlich für sie die richtige Entscheidung ist und sie hat die Entscheidung so getroffen. Deswegen versuche ich immer, neutral ranzugehen, lese dir nicht zu viel durch, guck, wie wirkt es auf dich. Und egal, was du spürst, du kannst jederzeit einen Termin machen, wir können darüber sprechen und dann schauen wir, ob wir eventuell eine alternative Pille finden oder was sonst der Weg ist. Ne? Aber was ja bei uns früher normal war, also ich habe die Pille 12 Jahre durchgenommen und habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Mein Frauenarzt hat mich auch nie gefragt. Ich habe einfach immer per Telefon ein Folgerezept geholt. Ja, wie so viele halt. Und habe erst dann mit, ich glaube 27, als ich sie abgesetzt habe, gemerkt, ach krass, ich hatte ja doch Nebenwirkungen, die ich gar nicht realisiere, weil eigentlich ging es mir gut. Ne? Ich habe mich dann auch so ein bisschen geärgert natürlich und dann habe ich mich aber auch gefragt, okay, was wäre aber meine Alternative gewesen in den letzten Jahren? Ne? Wofür wäre ich vielleicht auch bereit gewesen? Und auch alle anderen Verhütungsmittel haben halt so ihr Thema. Aber man muss halt die Nebenwirkungen viel ernster nehmen. Ich glaube, das ist halt wichtig, auch gerade die psychischen Nebenwirkungen. Es ist selten, ne, dass da gerade auch so Depressionen zum Beispiel entstehen dadurch, aber dass man das einfach weiß. Und desto mehr man darüber spricht, desto schneller kann die Frau dann auch agieren und kann sagen, hey, ich spüre das, ich habe Verstimmungen. Ne? Aber es gibt auch Frauen, die haben zum Beispiel immer in der Pillenpause, während der Periode dann halt eine starke Migräne oder andere Erkrankungen, wo man sagen kann, da kann man mit der Pille sehr schnell und kurzfristig was machen. Ne? Und ich mache ja auch viel Akupunktur und Alternativen und so, aber auch nicht dafür ist jede Frau offen. Vor allem, weil das kein Wundermittel ist. Das heißt, wenn ich eine Akupunktur anfange, dann muss ich auch sagen, dann muss sie auch bereit sein, ja, 8-mal zu kommen. Ja, und das ist halt auch immer leider alles Selbstzahlerleistung. Das heißt, da muss man auch ja bereit sein dafür. Und deswegen ist die Pille auf jeden Fall immer noch auch, gerade für die jungen Frauen, sage ich, ein gutes Verhütungsmittel. Also nach Geburten verschreibe ich fast gar keine Pillen mehr. Während der Stillzeit vielleicht mal kurzfristig, aber da sind die meisten Frauen, wollen das auch nicht. Und dort, wo ich arbeite, mitten in Frankfurt, ist die Nachfrage auch nicht so groß. Bei den etwas älteren Frauen, ne? Da schwenken wir schon mehr so zur Spirale um.
Ja, aber ja, wenn ich mich auch zurückerinnere, der erste Freund, man wurde neugierig, so ich will weitergehen.
Ja.
Ich weiß es noch wie gestern, wie ich an der Treppe stand mit meiner Mutter und ihr mit, weiß ich, knapp 50 gesagt habe, Mama, ich will jetzt die Pille, und sie erstmal so, Scheiße, mein Kind wird erwachsen. Sie will jetzt Sex haben. Was sollen wir jetzt machen? Sie so, nein.
Nein.
Sie wusste gar nicht, wie ich, ne, aber das war halt schon bei mir. Für mich war das die einzige Lösung, weil, ja, scheint, es war sicher.
Das hat aber auch jeder genommen.
Ja, ja, ja.
Es war jetzt gar nicht so, das war halt nicht tabu damals, dieses Thema. Und da hat sie auch damals angefangen und jeder meiner Freundinnen hat die Pille genommen. Dann war es halt eher nur so, welche nimmst du, welche nimm ich und so. Das war dann halt so das Thema.
Welche macht die größeren Brüste? Ne?
Ja, genau.
Ja, aber es ist ja auch, was ist die Alternative, wovon ich tatsächlich abgekommen ist, zum Beispiel bei Periodenschmerzen. Ja, viele haben die ja dann auch genommen, weil sie halt Schmerzen hatten. Und da finde ich, da gibt es schon gute, natürliche Methoden. Und auch ins Gespräch zu gehen mit den jungen Frauen und da einfach eine Alternative. Also, oder zu sagen, jetzt nur wegen der Haut, ne, da würde ich auch immer gucken, was gibt's denn noch? Ja, aber sobald das Thema Verhütung aufkommt und die sind halt 14, 15, ist leider noch nichts Besseres da.
Ja, ja, Kondom, ne? Aber ob sie es dann richtig machen, ist dann ja
andere. Das ist halt, und darüber spricht halt auch keiner, ne? Wie viele ungewollte Schwangerschaften haben wir in Deutschland? Wie viele Schwangerschaftsabbrüche? Und was macht es auch mit den Frauen, ne? Klar sind sie entschieden, das zu tun, aber gerade häufig auch, wenn sie so jung sind. Aber trotzdem macht das ja was mit dir, ne? Wenn du, also jeder ist da unterschiedlich, aber darüber wird halt kaum gesprochen, wird da gesagt, ja, bloß nicht die Pille. Ja, aber was machen wir mit den ganzen Frauen, die dann schwanger werden? Ja, wo das Kondom dann reißt, wo das Kondom nicht richtig saß, wo der Mann dann auf einmal keinen Bock hatte, das zu nehmen, ne? Und dann ist wieder die Frau diejenige, die sich dann darum kümmern darf, ne?
Ja, das stimmt.
Und denkst du, es wird genug aufgeklärt in den Schulen?
Ich glaube nicht, nee. Also ich meine, ich weiß nicht, ob sich da so viel verändert hat. Gefühlt hat sich in den Schulen gar nichts verändert. Ich habe mal gehört, hat letztens einer erzählt, sein Sohn hat den gleichen Stundenplan. Der geht auf die gleiche Schule wie er, wie vor 25 Jahren. Ne? Also so, ich glaube, da ist echt noch nicht viel passiert. Und ich muss auch sagen,
das ist unfassbar, oder?
Ja, auch mein Sohn, der kam dann, also für den war ganz klar, ich meine, der ist jetzt 6 im Kindergarten, der sagt dann auch, ja Mama, du hast eine Scheide und ich habe einen Penis. Und wenn er mich sieht, sagt, das ist deine Scheide. Ich meine, irgendwo hat er das her. Ich sag ihm das nicht. Ne? Also der denkt, das ist ja so Kleinigkeiten, ne? Dass eben das Wort Vulva, dass das einfach nicht bekannt ist. Und ich würde wetten, ich meine, er geht jetzt zum Glück erst nächstes Jahr in die Schule, dass dann auch diese kleinen nackten Figürchen kommen. Wo hattet ihr das auch mit so Strichen, wo man dann ausfüllen musste, wie das Körperteil heißt? Ja, und gerade, ich finde, für uns Frauen, ne? Also ich würde super gerne mal in Schulen gehen und mal über das Thema Periode aufklären. Also ich weiß nicht, was ihr darüber gelernt habt. Ja, bei mir zu Hause war das jetzt auch kein großes Thema. Und einfach die Mädels auch mal vorzubereiten und auch den Jungs mal klarzumachen, dass das was völlig Normales ist. Und da auch mal so ein bisschen, ne? Oder dieses typische, die Mädels setzen sich auf die Bank im Sportunterricht, weil sie haben ihre Periode und so. Einfach da mal ein bisschen reinzugehen ins Thema. Gar nicht nur wegen Sex, sondern einfach auch so allgemein. Was passiert mit uns jetzt in der Pubertät?
Ja, das wurde ja auch damals eher belächelt, wenn die Mädels dann gesagt haben, ja, das ist ja nur eine Ausrede. Aber wenn man sich überlegt, was die Mädels da teilweise durchgemacht haben, also ich muss für mein Glück sagen, ich habe jetzt nicht so die extremen Schmerzen gehabt, aber ich hatte auch Freundinnen, die wirklich dann noch zu Hause bleiben mussten und die dann so gezwungen werden, in die Schule zu gehen und dann noch Sport zu machen, wenn sie eigentlich gefühlt verbluten und innerlich wirklich einfach die größten Schmerzen haben. Allein da irgendwie mal so ein bisschen mehr so Akzeptanz dafür zu haben, auch gerade in den Schulen oder in dem jungen Alter, das wäre gut. Aber ich finde, wir sind auch da auf einem guten Weg. Also gerade so das Thema Endometriose, das war ja früher gar kein Begriff.
Auf jeden Fall. Nee, ich meine auch im Social Media, das ist ja auch nicht immer schlecht. Da passiert ja auch super viel Gutes, aber es passiert nicht in den Schulen. Ja, also es ist halt schon total ausgelagert. Und wie oft sitze ich in der Praxis da und gerade wenn Frauen kommen mit Kinderwunsch und zeichne denen den Zyklus auf und erkläre denen, wann sie eigentlich schwanger werden können. Oder die Frauen, die kommen und sagen, sie möchten die Pille danach haben, wo ich denen dann eigentlich aufzeichne, wo stehen sie gerade im Zyklus, dass sie sie eigentlich gar nicht nehmen müssen zum Beispiel. Ne? Ja. Wo ich ganz sicher sagen kann, sie konnte jetzt nicht schwanger werden, sie braucht die Pille danach nicht. Da merke ich auch, ohne Vorurteile, da merke ich einfach, da ist noch total viel Bedarf und da ist ja scheinbar wenig hängen geblieben in der Schule, ne? Und auch bei vielen Frauen, wo man außen denken würde, die sind super aufgeklärt, sind mega aufgestylt, immer perfekt, ja, zurecht gemacht und so und eigentlich aber auch wenig wissen, ne? Was so im Körper. Und da mache ich mir halt manchmal auch Sorgen, ne? Also gerade wenn es auch sehr junge Frauen sind, denke ich auch mal, ey, du weißt gerade eigentlich gar nicht, was mit dir und deinem Körper passiert. Ne?
Was findest du denn, ist für dich die beste Verhütungsmethode?
Oh, schwierig. Ich glaube, es ist für jedes Alter einfach was Gutes gibt. Ne? Also ich bin schon ein Fan von der Spirale. Gerade für eben Frauen, die schon mal geboren haben.
Kupfer oder Hormon?
Beides. Okay. Also es hat halt beides seine Vor- und Nachteile. Okay. Ne? Also ich bin, ich selbst habe die Kupferspirale, weil ich einfach weiß nicht, ich wollte einfach keine Hormone nehmen, ja, weil ich damals mit der Pille nicht so die gute Erfahrung hatte und Familienplanung ist auch noch vielleicht noch ein bisschen offen, höchstens noch nicht so richtig. Aber hat auch seine Nachteile, ne? Also Blutung ist ein bisschen verstärkt. Ich habe zum Glück seit den Geburten keine Schmerzen mehr. Wenn aber jemand Schmerzen hat, ja, schon recht starke, dem würde ich nicht zu einer Kupferspirale raten, weil die macht es halt auf keinen Fall besser. Die kann es auch einen Ticken verschlimmern. Ne? Wenn da ist, dann vielleicht die Hormonspirale eine bessere Alternative. Also ich glaube, das kommt halt echt auch darauf an. Oder wenn halt eine Frau sehr starke Blutung hat. Ne? Mit der Kupferspirale wird es halt eher auch mal einen Tag länger, vielleicht auch ein bisschen mehr. Ja, und für die ist dann halt vielleicht die Hormonspirale super, weil die Periode bleibt auf Dauer vielleicht aus oder sie hat halt nur noch eine Schmierblutung, was dann ja auch ein Vorteil sein kann. Ne? Also man kann es auch ein bisschen steuern. Deswegen super individuell. Dann gibt's noch die Kupferkette. Das ist ja auch gerade bei den jungen Frauen, so die noch keine Schwangerschaften hatten, so ein Trend, sag ich mal. Ne?
Wurde mir auch empfohlen.
Genau, ja. Weil die halt flexibel ist, ne? Die bewegt sich. Und da ist aber, man muss sich übrigens halt schon auch ein invasiver, weil halt die Kupferkette halt in die Muskulatur eingebracht wird mit einer Nadel. Ne? Also die hängt dann in der Muskulatur drin. ja, also da ist es auch. Also Thema Verhütung für mich super individuell. Ich könnte jetzt nicht direkt sagen, für alle das oder das. Ne? Auch natürlich für Familienplanung. Ne? Wenn jemand einen super regelmäßigen Zyklus hat und sich seinen Körper gut kennt. Ich kenne viele Frauen, die damit über Jahre super verhütet haben und dann beim Kinderwunsch das auch toll einsetzen konnten. Ne? Aber es hilft halt nicht zu sagen, jeder sollte das machen, weil das stimmt halt einfach nicht.
Ja, also ich selber war auch, ich glaube, von 15 bis 21 war ich, glaube ich, mit der Pille und dann war ich auch, ja, dann habe ich mir die Kupferspirale einsetzen lassen, tatsächlich sogar unter Narkose, weil ich nur Horrorgeschichten gehört habe, dass es wohl sehr, sehr weh tut. Hatte sie dann auch 5 Jahre drin, habe sie mir dann rausziehen lassen nach 5 Jahren und dann habe ich dann auch mit der Kinderplanung angefangen und mir hat man aber damals gesagt, als ich mir die reinsetzen lassen habe, dass es sehr schwer ist für mich, wenn ich sie wieder raushole, Kinder zu bekommen. Ich weiß es nicht. Also die meinten, das ist eigentlich eine Methode, die man eher bei Älteren macht.
Ja, das ist aber
das ist veraltet,
ja,
oder?
Ja, ist veraltet.
Okay, gut.
Weil deswegen hat man es früher auch nicht bei den Frauen eingesetzt, die noch keine Kinder bekommen haben, aber es stimmt nicht.
Okay.
Also es ist echt veraltet.
Ja, good to know.
Aber jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach ja, doch, mit den Schmerzen. Das ist tatsächlich, ich mache das jetzt in der Praxis so, dass ich über so eine ganz kleine Minisonde ein Betäubungsgel in die Gebärmutterhöhle einlege. Dann lasse ich das ein paar Minuten einwirken und so kann man einfach eigentlich fast schmerzfrei die Spirale legen. In den meisten Fällen ist es komplett schmerzfrei. Und da muss man eben keine Narkose nehmen, weil das ist ja viele dann auch nochmal noch eine zusätzliche Hürde. Dann macht es auch nicht jeder. Da muss man sich noch spezielle Praxis suchen und so. Aber ich kann die Angst dahinter schon auch verstehen. Auch komisch, wenn man was reingesetzt bekommen hat. Und
ich glaube auch vor allem, wenn man noch kein Kind bekommen hat oder so, ne, ist ja schon der Frauenarztgang schon, wo die Klemme dann da reingesetzt wird. Es ist einfach nicht angenehm.
Es kann zwicken.
Ja, das ist einfach so, ne, ist jetzt nicht mein Lieblingsgang, sage ich dir, oder Lieblingsstuhl. Ich glaube, das ist auch ganz tief verankert, einfach durch so. Ich glaube, an sich ist das gar nicht so schlimm, aber es ist einfach so, gekoppelt an so Gefühle.
Ja, total. Ja, das ist ja auch mit viel Scham verbunden, das ganze Thema. Ne? Ja. Und dann kommt es ja auch darauf an, wer ist dir da zum ersten Mal begegnet in der Praxis? Wie einfühlsam war der oder diejenige mit dir? Ja, aber das ist auch nochmal ein krasser Punkt bei dem Thema Pille. Gerade die Untersuchung. Ich erinnere mich auch noch daran, dass das sehr schmerzhaft war eine Zeit lang. Und ich nicht dahinter komme, warum ist es so schmerzhaft? Und im Endeffekt ist es dann weggegangen, 2 Monate nach dem Absetzen der Pille. Und das hat mir mein Frauenarzt früher auch nicht gesagt. Aber klar, durch die Pille können die Schleimhäute halt dünner werden. Und dann wird es auch schmerzhafter. Ne? Vielleicht ist es auch ein bisschen trockener, weil wir ja nicht diese hormonellen Schwankungen haben. Und wenn wir einen normalen Zyklus haben, haben wir ja auch unterschiedlichen starken Ausfluss.
Ja.
Und das ist ja mit der Pille alles sozusagen auf ein Niveau gesetzt. Und deswegen kann das auch mal schmerzhafter sein, auch beim Sex. Ne? Also es sind auch so Punkte, das bringt man gar nicht, oder die Frauen oft gar nicht in Verbindung mit der Pille, ne? Die wundern sich dann und denken, das ist vielleicht auch normal, weil das erste Mal Sex hatten sie mit der Pille und denken, das gehört halt dazu.
Ja.
Bis man dann irgendwie so merkt, okay, nee, das ist, muss nicht so sein.
Bei mir war es tatsächlich auch Libido-Verlust. Ganz schlimm. Also nach der Pille. Mhm. Also da habe ich wirklich gemerkt, das kann ja nicht wahr sein, dass ich nach, ich glaube, ich war 2 Jahre mit meinem Freund da mal zusammen. Das kann ja nicht sein.
Mhm.
So, und wir waren. Ja. Und zu dem Zeitpunkt habe ich die Pille ja auch schon 5 Jahre oder so genommen und ich war so, okay, ich setze mal ab und guck mal und 2-3 Monate später, alles wieder normal. Also es ist wirklich so, das war aber schon krass, also es war jetzt, man hat schon so einen richtigen, so ein Tief gemerkt.
Hm. Ja, ist schon krass, aber ich finde eh, was Hormone so mit einem machen, also auch diese Selbsterfahrung, du hast ja auch schon ein Kind geboren, ne? Wenn man dann in den Babyblues zum Beispiel, das fand ich so eine die allerkrasseste Extreme, mal zu spüren, was Hormone mit deinem Körper machen können. Und dann auch beim Thema PMS, das finde ich auch ausgeprägter jetzt als früher. Mit der Pille ist das ja eh unterdrückt. Aber dass man dann einfach spürt, durch diesen hormonellen Wechsel, dass es halt auch die Gefühlslage so krass verändern kann. Ne? Wenn du sagst, mit der Libido, aber eben auch mit der Stimmung. Ne? Ich hatte mich im Nachhinein immer so gedämpft gefühlt, ja, mit der Pille und erst gemerkt, dass ich viel krassere Schwankungen habe, als ich sie abgesetzt habe. Was ich aber auch jetzt bei den Jungfrauen, gerade in der Schule, als wir vorhin über Aufklärung gesprochen haben, wenn sie jetzt auch noch nicht die Pille nehmen oder so, ne, dass man als Frau einfach nicht immer gleich leistungsfähig ist. Auch das spielt überhaupt gar keine Rolle in unserer Gesellschaft, ne, und auch schon in der Schule. Ich meine, es gibt halt auch echt Tage jetzt im Zyklus, wo du sagst, da kann ich mich einfach gar nicht so gut konzentrieren. Ne? Oder du schreibst meinetwegen eine Abi-Prüfung und hast gerade deine Periode und spürst die ganze Zeit, dass da unten irgendwas ist. Das ist ja eigentlich auch nicht die gleiche Voraussetzung, die du dann vielleicht auch hast, ne?
Das ist eigentlich unfair den anderen gegenüber, ne?
Das stimmt. Aber ich wollte auch vorhin schon einsetzen, als du meintest, das mit dem Zyklus, weil das ist so ein bisschen so mein Vorgehen, dass ich einfach mal so ein bisschen, also klar, ne, ich tracke meinen Zyklus und der ist eigentlich sehr regelmäßig, also bis auf 1-2 Tage Schwankungen ist der eigentlich konstant seit, weiß ich nicht, seitdem ich mit meinem Partner zusammen bin, da achte ich schon drauf. wenn es dann halt heikel wird, dann greifen wir auch aufs Kondom zu, also das ist gar kein Problem für uns. Und ich fühle mich so irgendwie aktuell am wohlsten.
Das heißt einfach natürliche Verhütung,
genau.
Ja.
Genau. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie, aber wo du jetzt Hormonspirale gesagt hast, ich weiß, dass meine Mama die auch hatte. Und die war auch recht happy damit. Und das wäre auch eine Option für mich, weil ich sehr starke Blutungen habe.
Ja, also ich finde ja zum Beispiel, wenn du sagst, ich fühle mich so total wohl, aber das stört mich, dass die Blutungen so stark sind, ne? Dass man da dann einfach auch mal guckt, was gibt's denn noch außer unserer Schulmedizin, ne? Also kann man zum Beispiel über TCM da ein bisschen was ausrichten oder ne, was ist das für ein Grund, kann man da mit Zeit einfach auch mal gucken. Und bei deiner Mama ist es ja schon so, dass gerade in dieser Phase, wenn die Wechseljahre anfangen, viele Frauen super unregelmäßig bluten, vermehrt bluten und so. Das ist auch echt nochmal ein super Einsatzgebiet für die Spirale.
Ja.
Und gerade die Hormonspirale, die ist ja auch zugelassen für eben diese überstarken Blutungen, gar nicht nur für die Verhütung. Ne? Mhm. Und dann kannst du es halt super regulieren. Und da sind auch viele sehr, sehr happy mit. Weil die Hormondosis im Körper ist natürlich viel, viel geringer als mit einer Pille. Und klar, ich sage jetzt auch nicht, dass das nur in der Gebärmutter bleibt. Ja, das wird ja auch mal so stark dann zerrissen auf Social Media. Es ist auch nicht so, ich meine, der Einfachheit halber zum Erklären macht es Sinn. Aber natürlich alles, was ich meinem Körper zufüge, ist überall im Körper drin. Ja. Aber die Hormone reichen halt nicht aus in der Hormonspirale, um den Eisprung zu unterdrücken. Das heißt, im Hintergrund läuft eigentlich ein normaler Zyklus. Mhm. Nur die Periode, also die Blutung, bleibt aus oder ist super gering, weil die Gebärmutterschleimhaut sich nicht aufbauen kann. Und darüber wird verhütet und der Cervixschleim verändert sich, dass die Spermien nicht aufsteigen können. Aber am Zyklus ändert sich halt nicht so viel. Und deswegen ist es auch gerade, wenn noch Kinderwunsch besteht und man die Spirale dann wieder rauszieht, ist der Zyklus ja im Hintergrund die ganze Zeit normal geblieben. Ja, also das heißt, es war ja recht regelmäßig ein Eisprung einfach da, was ja bei der Pille nicht der Fall ist.
Oh, finde ich super.
Hört sich aber eigentlich interessant an.
Ja, total.
Wie sieht es aus mit den Schmerzen? Also hat man da noch weniger Periodenschmerz?
Ja. Ja, weil halt einfach die Blutung ja entweder gar nicht da ist oder nur gering.
Das ist wirklich, jetzt gerade fühle ich mich total euphorisch, weil das klingt sehr gut. Weil ich habe halt extrem PMS, also Schwankungen ist so mein zweiter Nachname gefühlt. Also so hormonell, und das merke ich ganz, ganz stark in meinem Alltag.
Aber gerade die psychischen Schwankungen jetzt zum Beispiel, da macht die Hormonspirale deswegen ja nichts, weil sie ja den Zyklus normal lässt. Ne? Also das ist halt der Unterschied. Wir haben eigentlich normale hohe Hormonlevel,
ja.
Wir haben nur keine Blutung.
Okay.
Und deswegen für viele das ist das der Vorteil, weil sie sagen, eigentlich habe ich so ganz normal meinen Zyklus, ich spüre nur die Blutung nicht. Aber für diesen Einsatz wäre es dann aber einfach nicht geeignet. Ne? Also, oder du müsstest dir halt im Klaren sein, dass das da, ja, wirst du ja, keine ja, Besserung ja. erfahren. Ja.
Aber da habe ich mal eine Frage zu, weil man sagt ja auch irgendwie, dass Blutung ja auch irgendwie so eine Reinigung des weiblichen Körpers ist, oder?
Ja, ich kenne die Ansätze, ja.
Ist das so?
Ich glaube, da muss halt jeder in sich selber reinspüren und sagen, wenn ich das für mich so empfinde, dann ist vielleicht die Hormonspirale nicht das Richtige. Ne? Mhm. Also ich würde jetzt nicht sagen, es ist völliger Quatsch. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, so, was glaube ich für mich, ne? Muss das so sein oder nicht? Und wie stark ist auch meine Beschwerde? Und dann wäge ich das halt gegeneinander ab. Es ist nicht so leid.
Das hört sich sehr oldschool an, wenn man so sagt, die Reinigung des weiblichen Körpers.
Ja, das hat meine Mama mir immer gesagt, ne? Also so auch so, dass das ein Babybett ist. Also
ja, das stimmt, ja.
Das hat sie zum Beispiel immer gesagt, dass jeden Monat der weibliche Körper wie ein Bett fürs Baby macht. So.
Ja.
Das ist schon mal. Ja, es stimmt natürlich, aber es ist schon auch krass, wenn man so denkt, okay, jeden Monat bleibt das Bett leer.
Ja, genau. Und so hat es mir halt so Mama erklärt, so ist es
ja
immer noch.
Ja, stimmt ja eigentlich.
Das ist einfach verankert in mir so irgendwie. Ja, aber es ist mal toll, du hast schon in ein paar Sätzen so viele Sachen in Bezug auf Verhütung gesagt, die vielleicht so dem einen oder anderen, die hier gerade zuhören, dass sie sich denkt, oh, das könnte potenziell was sein, um das aufgreifen zu können und einfach zum Arzt dann zu gehen und sagen, hey, ich habe das und das gehört. Ich finde das schon wirklich toll, weil ich bin ehrlich.
Auch für uns, glaube ich, gerade. So. Ich bin tatsächlich gerade auch im Überlegen nach der Schwangerschaft, okay, mache ich die Spirale wieder rein oder nicht? Auf der anderen Seite, ich kann es mir auch so reinsetzen lassen, weil meine Frauenärztin macht das persönlich nicht. Sie hat mich jetzt zu einer Klinik geschickt, wo die das auch mit Vollnarkose oder Narkose machen. Aber es wäre mir natürlich lieber, wenn man es einfach mit Betäubung machen könnte.
Ja, also es geht auf jeden Fall. Das ist, und das ist auch, gerade wenn man schon mal schwanger war, ein Kind geboren hat, dann kann man das eigentlich auch gerade das Einspritzen dieses Betäubungsgels, ne? Das ist ja wirklich, das geht über so eine ganz kleine Minisonde und dann lässt man das ein paar Minuten einwirken. Oftmals ist ja auch diese Angst, ne? Oder meine Chefin hat in der alten Praxis immer super gern auch im Ohr Akupunktur gemacht, ne? Gegen Schmerzen. Das hat auch bei vielen geholfen. Also muss man immer auch so ein bisschen gucken, ne? Was ist jetzt für die Frau das Richtige? Ich mache das mit der Neuraltherapie, die ich eigentlich therapeutisch einsetze, kann ich halt wirklich schmerzfrei den Gebärmutterhals schon narkotisieren, was ja oft das Schmerzhafteste ist. Eigentlich ist es ja gar nicht das Hochschieben, sondern diese Engstelle vom Gebärmutterhals. Ne? Wenn wir die durchbrechen, das ist ja eine natürliche Barriere für Bakterien. Ne? Deswegen ist es ja super, dass der sich komplett schließt. Aber da muss man durch. Und das ist eigentlich das Schmerzhafteste, das Aufdehnen. Und das kann man echt super betäuben.
Okay, ja, ich wusste gar nicht. Also ich dachte, wird das eigentlich, ich weiß gar nicht, wird das reingesteckt oder fliegt das da einfach rum?
Du kannst dir vorstellen, wie so ein Strohhalm. Mhm. Und in dem Strohhalm, also viel kleiner, ein dünnerer Strohhalm, und in dem Strohhalm ist die Spirale, die hat ihre beiden Ärmchen, dieses T quasi gefalten nach oben, dass es ein Strich ist. Und dann schiebst du den Strohhalm vor und ziehst nachher nur den Strohhalm zurück und die Spirale macht ihre Ärmchen auf und bleibt halt oben liegen.
Okay.
Also es ist so ein Führungsstab, nennt man das auch.
Wie beim Piercing. Und du stichst durch, dann kommt ein Röhrchen rein und dann kommt der Stecker.
Na klar.
So mäßig. Nur ohne Verschluss, sondern mit Ärmchen.
Genau.
Oder? Könnte man das so? Aber was war eigentlich deine Motivation? Also, okay, ich werde jetzt Gynäkologin.
Also ich habe mich auch parallel noch beworben auf Kinderchirurgie und Kindermedizin damals, aber da habe ich dann irgendwie gedacht, also ich mit den Eltern, das wäre einfach nicht so meins. Und ich fand es mit den Kindern, diese Vorstellung, so diesen 1-2-Jährigen, den du noch nicht vermitteln kannst, dass du eigentlich was Gutes machen willst und dann schreien sie die ganze Zeit und tut denen weh und so, habe ich mich schnell von verabschiedet. Und ich muss sagen, die Gynäkologie bietet so viel. Wir haben einerseits das ganze Chirurgische, wir haben riesige Operationen, wenn man das möchte, ne, die ganzen Tumoroperationen. Wir haben sehr viel innere Medizin. Ich habe ganz lange auch auf der Chemotherapiestation gearbeitet. Und wir haben dann auf der anderen Seite den Kreissaal, ja, die Babys und im späteren Verlauf eben, wie ich es jetzt auch mache, die Möglichkeit der Niederlassung in die Praxis. Also wenn du sonst ein rein chirurgisches Fach hast, ist es super schwer, in die Praxis zu gehen. Und deswegen bietet das Fach halt total viel. Also du hast, es war immer für mich auch irgendwie schön, ich habe sehr gerne auch auf der Chemo gearbeitet und habe da die Frauen betreut. Und dann manchmal hatte ich dann nachmittags Dienst, dann bin ich einfach runter in den Kreissaal und habe halt Babys auf die Welt gebracht. Oh. Und dann hatte ich so dieses, oder du bist auf Visite, wir haben ja auch super viele gesunde Frauen, ne? Also in der Praxis sowieso, aber auch in der Klinik, ne? Also da sind ja auch viele gesunde Frauen, die du dann visitierst und dann hast du immer so eine Abwechslung und ich fand, das hat es total ausgemacht. Und ja, ich hatte früher immer so Angst, nur mit Frauen zu arbeiten und heutzutage, ich kann mir es gerade auch gar nicht mehr vorstellen, anders.
Oh, also schön.
So, ja, ich habe schon lange keinen Mann mehr untersucht, außer meinen Mann.
Ja. Ja. Aber ist es dann auch so, dass du so im Freundeskreis schon eine Anlaufstelle bist?
Total, ja. Ja. Und die fragen mich dann auch mal, ist es okay, wenn ich zu dir in die Praxis komme oder findest du es komisch? Aber ich habe, glaube ich, meine komplette Freundeskreis ist in meiner alten und jetzt in meiner neuen Praxis. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde es eigentlich voll schön, dass die mir ihr Vertrauen entgegenbringen und sagen, hey, ich möchte aber von dir untersucht werden. Und das ist eigentlich voll schön. Und ja, eigentlich ist es schon so, wenn ich auch irgendwie in so Kindergarten-Mami-Gang da irgendwie erzähle, ich bin Frauenärztin, also die meisten haben irgendwelche Fragen auf dem Herzen. Aber ich mache das echt gerne. Ja. Doch.
Krass. Aber ich weiß gar nicht, wenn ich eine Freundin hätte, obwohl eigentlich schon.
Das ist hier voll cool.
Ich finde es eigentlich auch gar nicht so schlimm, glaube ich.
Aber ich muss auch ehrlich sagen, du strahlst auch so eine Ruhe aus.
Ne? Also bei dir vertraut
ich würde zu dir jetzt in die Praxis kommen. Ich auch, wenn wir uns jetzt hier so unterhalten oder so. Ich finde irgendwie, du hast schon so eine Ausstrahlung, dass ich das schon verstehe, dass deine Freundin zu dir kommt.
Das ist also, nicht, danke. Ja.
Es ist natürlich das auch noch, ne?
Ja, das ist halt, ne, Frauenarzt ist halt für viele auch sehr, ja, es ist halt so ein Step, ist voll in die Privatsphäre, sehr intim und so. Gerade junge Mädels, die trauen sich ja auch überhaupt gar nicht oder gehen da mit einem sehr komischen Bauchgefühl hin. Und ich verstehe das auch, weil ich hatte auch Frauenärzte, wo ich nur abgeklappert wurde und einfach nur zack, 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 hier raus, rein und gut ist so und auch komplett ohne Liebe und komplett, wenn ich irgendwie mal Fragen hatte, dass ich die überhaupt gar nicht gestellt habe, weil ich einfach Angst hatte auf kurze Antworten, die mir eh nichts weiterbringen. Wie ist das bei dir in der Praxis? Bist du da, dass du dir auch wirklich Zeit nimmst für deine Patientin und auch wirklich lange zuhörst und die dann auch wirklich, wenn du denkst, okay, oder wenn du sagst, oh nein, gleich kommt der andere Kunde, dass der sagt, egal, ich brauche jetzt die Zeit für den Kunden,
Patienten. Ja. Also das ist jetzt auch, glaube ich, mein größter Impuls gewesen, dass ich jetzt meine eigene Praxis auch aufmache. Ich muss schon sagen, ich habe wirklich tolle Chefinnen gehabt, die haben mir sehr viel Freiraum gelassen, weil ich so ein bisschen on top gearbeitet habe und da nicht so ganz, ich wurde nicht ganz so mit einberechnet, ist ein bisschen komplizierter, aber deswegen durfte ich auch immer ein bisschen länger und hatte auch so eine Akutsprechstunde, die dann auch nicht immer ja komplett voll war. Und dann hatte ich auch immer die Zeit und das fand ich halt so angenehm. Und wenn ich schon morgens gesehen habe, irgendwie bis mittags habe ich 20 Patienten, dann ist mir schon richtig so Schnappatmung gekriegt und habe mir wirklich gedacht, okay, toll, jetzt muss ich bei jeder Patientin mir überlegen, ob ich die Tür aufmache und sie frage, wie geht's dir? Ja, wie geht's dir wirklich? Oder ob ich sage, ja, also ich sehe jetzt nichts, dann haben sie nichts, ciao. Ne? Und das war einfach für mich super unbefriedigend, weil ich glaube, bei uns Frauen steckt oftmals so viel mehr dahinter. Und wenn eine Frau mit Unterbauchschmerzen kommt und ich sehe auf dem Ultraschallbild nichts, dann heißt es ja nicht, dass sie keine Unterbauchschmerzen hat. Sondern da muss ich mir ja eigentlich überlegen, hey, was kann denn noch dahinter stecken? Und kann sie fragen, ne, hat sich irgendwas verändert in deinem Leben? Gibt es irgendwas Besonderes? Seit wann ist es genau da? Wie fühlt sich das an? Könnte das vielleicht mit was anderem zusammenhängen und so? Das braucht Zeit. Und leider bildet unser System das oftmals nicht ab. Das muss man sagen. Also zum Schutz aller anderen Frauenärzte hier, die dann ja auch tagtäglich wirklich viel machen und viel arbeiten. Und ich glaube, jeder hat schon mal erlebt, dass er keinen Termin kriegt und so. Ich meine, das ist ein großer Systemfehler. Wir sind nur so ein kleiner Teil, die da total mit drin gefangen sind. dass man diese Zeit gar nicht bekommt, ne, weil sie wird nicht verrechnet. Wir haben gar keine Abrechnungsziffer bei den gesetzlichen Krankenkassen für ein Gespräch. Das gibt's gar nicht zu berechnen. Und das ist ja eigentlich das Allerwichtigste, gerade bei unserem Fachgebiet. Ja, das ist super wichtig. Und deswegen habe ich mich jetzt selbstständig gemacht mit meiner Praxis und ja, nehme mir da die Zeit, die es braucht. Und ich habe auch das Gefühl, oftmals sehe ich die Patienten seltener, wenn ich mir Zeit nehme, weil sie dann einfach wirklich aufgeklärt sind und damit ihren Weg gehen können. Und ich liebe es, wenn ich auch Tipps geben kann, zu sagen kann, wie sie sich selbst helfen können. Ne? Also ich turne auch mal vor und mache irgendwelche Yoga-Übungen und sage hier, wenn das kommt, in der Schwangerschaft zum Beispiel, so typisch Ischias-Schmerzen oder sowas, ne? Dann zeige ich halt mal 2, 3 Übungen und sage, das kann man machen. Ne? Das hilft vielleicht, dass die dann einfach sich selbst auch helfen können, als wenn ich dann irgendwie immer sage, da ist nichts, dann kommt sie halt nach 2 Wochen wieder und hat immer noch die Schmerzen. Ne? Ja, aber es ist halt nicht jedem möglich und deswegen, da muss, glaube ich, jeder so seinen eigenen Weg finden. Das ist einfach, ja, dann darf nur hoffen, dass sich da irgendwann mal was ändert.
Ja, aber es ist ja auch viel nachhaltiger, ne? Also
eigentlich schon.
Ich verstehe das einfach. Ich weiß komplett, was du meinst, aber das, was du jetzt angehst, ist halt, wie gesagt, in meinen Augen einfach nachhaltiger, weil wie, ne, die Leute kommen seltener, weil sie sich so gut aufgehoben fühlen in dieser.
Ja, aufgeklärt.
Ja.
Ja, es ist super schwierig. Ne? Ich höre auch von anderen Frauenarztpraxen, wo die Frauen schon nackt auf dem Stuhl sind, wenn der Arzt reinkommt und die Anamnese wird von der Arzthelferin gemacht. Klar, die haben wahrscheinlich einen mega Umsatz. Ne? Die sehen halt super viele Frauen, aber manchen macht das gar nichts. Ich habe auch eine Freundin, die geht zu ihrer Frauenärztin, so, da ist das so, die sagt, ich wusste gar nicht, dass das anders geht. Mhm. Für mich ist es voll normal, das hat mich nie gestört.
Aber ich habe eine Frage, wie wird denn deine Praxis aufgebaut sein? Ist es eine Privat- oder auch für gesetzliche oder wie?
Genau, also es ist eine Praxis für Privatversicherte, für die Vorsorge oder so und für Selbstzahler. Also genauso sind gesetzlich versicherte Frauen natürlich bei mir willkommen. Was ich auch super gerne mache, ist parallel mit dem Frauenarzt einfach zusammenzuarbeiten. Das heißt, die Leistungen, die nicht von der Kasse übernommen werden, wie Akupunktur, Neuraltherapie oder Ernährungsmedizin, was auch ich da so mache. Oder die ganze Beckenbodendiagnostik ist einfach nicht abgebildet im Katalog der gesetzlichen Krankenkassen. Ja. Das heißt, das kann man eh nirgends abrechnen. Mhm. Dass ich das zum Beispiel mache und für die Vorsorge geht sie dann zu ihrer Frauenärztin. Ne? Oder ich mache mal eine Zweitmeinung. Ich denke, dass da jeder, der sagt, okay, mir ist es das jetzt wert, ich möchte das gerne machen, der kann dann zu mir kommen. Und klar, bei den Privatversicherten mache ich alles gynäkologischer oder Vorsorge oder auch Schwangerschaftsvorsorge. Das heißt, da mache ich alles. Und das war jetzt aber auch nicht groß anders in der anderen Praxis, ne? Die ganzen Leistungen mit Akupunktur etc., das war auch da schon eine IG-Leistung, weil es halt nicht durch die gesetzlichen Krankenkassen abgebildet ist.
Ja. Also wirst du auch fixe Kooperationspartner in dem Sinne
haben. Genau, ich habe auch mit meiner alten Praxis und so, wo dann einfach die Frauen dann zu mir kommen für spezielle Behandlungen. Oder ich mache auch gerne, gerade bei Schwangerschaften, die Beschwerden, ne? Das ist ja auch oft so, ja, kann man nichts machen, du bist halt schwanger. Warte, bis die Geburt kommt, aber die Frauen quälen sich ja zum Teil extrem, ne? Und da kann man auch super viel machen. Und dass ich dann einfach für diese Dinge kommen sie halt zu mir und dann gehen sie aber für die Vorsorge wieder zu ihrer Frauenärztin. Also da kann man das schon ganz gut so zusammen machen.
Das ist ein cooles Konzept, du.
Aber was sind so deine besten Tipps, wie man wirklich einen guten Frauenarzt finden kann? Weil ich glaube, viele sind dann so, okay, wo muss ich denn drauf achten? Oder viele wollen vielleicht auch gar nicht wechseln, weil die denken, oh, ich bin schon seit ich 14 bin bei dem, aber eigentlich behandelt der mich nicht gut oder schickt mich dann so, ja genau, ist halt einfach total herzlos und so. Hast du da irgendwelche Tipps oder irgendwas, wo man besonders drauf achten könnte?
Also erstmal stellt sich halt voll die Frage, nehmen die überhaupt noch welche? Also die Praxis, wo ich vorgearbeitet habe, ist halt super beliebt wegen diesem ganzheitlichen Ansatz auch. Ne? Mhm. Und wir haben aber auch schon seit Jahren Aufnahmestopp. Das heißt, offiziell gibt's den ja nicht, aber wir können halt keine Patienten mehr aufnehmen. Das heißt, man hat ja gar nicht so die Wahl. Aber wenn, dann würde ich schon so ein bisschen schauen, was ist mir besonders wichtig. Ne? Ist mir eben gerade so Naturheilkunde wichtig, dann würde ich mal gucken, gibt's da eine Zusatzbezeichnung? Ne? Bieten die das offiziell an? Die meisten haben ja eine Website, also ohne läuft ja eigentlich auch nichts mehr. Obwohl die auch meistens noch sehr rudimentär sind. Aber dass man da so ein bisschen guckt. Ne? Also gibt's da irgendwie was mir besonders wichtig ist? Oder habe ich vielleicht eine Endometriose? Halt gibt es da eine Ärztin, die das als Schwerpunkt hat und dann ist ja auch immer eine grundlegende Frage, möchte ich zu einem Mann oder zu einer Frau? Das ist ja auch, jeder hat da so seine Vorliebe ja irgendwie auch. Ne? Ich kann auch allen mal empfehlen, es mal wenn man bei einem Mann war, jetzt mal zu einer Frau zu gehen, ist einfach mal auszuprobieren, ja, weil da hat man ja auch viele Vorurteile. Ja, viele sagen ja irgendwie, die Frauen werden viel grober. Mhm. Ja, kann ich jetzt nicht so bestätigen, aber das ist, ja, ich glaube, das ist auch nochmal eine Entscheidung wert. Und ansonsten ist natürlich immer super, wenn man irgendwie andere Frauen fragt, ne, Freundin, hey, seid ihr eigentlich zufrieden? Könnt ihr das empfehlen? Und da so ein bisschen schaut, was sagen die anderen, ne? Also auf Google-Bewertung würde ich jetzt mal nicht viel geben. Weil das ist schon echt auch krass, ja, was da zum Teil abgelassen wird und so.
Obwohl, ich habe auch einmal eine schlechte Google-Bewertung an meine Frauenärztin geschrieben.
Ja, aber es gibt halt alles, ne? Es gibt aber, ich meine, die meisten, die irgendwelche Bewertungen schreiben, schreiben schlechte Bewertungen.
Ja, ne? Ich habe eine sehr ausführliche und sehr plausible Erklärung geschrieben. Das war eine, das war schon nicht konstruktiv, es war schon eine Kritik. aber ich hatte nämlich auch genau das. Ich war nämlich jahrelang bei derselben Frauenärztin, wo meine Mama war. Mhm. Einfach, weil ich halt keinen Anhaltspunkt hatte. Bis da mal so eine Sache war, dass ich glaube 3-4 Wochen meine Regel nicht bekommen habe und ich dann irgendwann Angst bekommen habe und dachte, okay, was ist los oder bin ich schwanger oder was auch immer. War dann da, wurde gecheckt und daraufhin meinte die Frauenärztin dann, ach nee, das sieht nicht so aus, ob sie die Tage jetzt in den nächsten 2-3 Wochen bekommen können. Sie können sich ein bisschen entspannen. In der Nacht habe ich die schlimmsten Regelschmerzen, die schlimmsten Blutungen ever gehabt. Aber sie sind einen Tag nach dem Termin gekommen. Ich denke mir so, du bist doch in dem Beruf, du musst doch sehen, was da abgeht. Sie hat mich sogar, also mit Ultraschall, warum sagt man dann sowas, wenn... Also ja, da war es für mich ein Grund, das war für mich ein Grund, dann zu wechseln. Dann habe ich gewechselt, war dann auch eigentlich am Anfang sehr happy. Hatte dann auch einen Mann einmal. Aber das war mir zu unangenehm, weil der dann... Während ich dann auf diesem Stuhl saß, angefangen hat, über private Dinge zu reden und so, ja, was machen Sie beruflich? Und ja, und auch so, sind noch so jung und so, kommen Sie hier? Und ich denke, nee, nicht jetzt. Einfach nicht jetzt. Das ist so super, super unangenehm. Und gleichzeitig war es halt auch nie möglich, irgendwie durchzukommen, irgendwie telefonisch. Heißt, ich habe dann online immer meine Termine gemacht, aber da gab es nie die Auswahl Routineuntersuchung oder so oder irgendwie... generell Untersuchung, sondern nur Krebsvorsorge und so. Dann habe ich irgendwann mal Krebsvorsorge, glaube ich, angeklickt und habe ich so einen Anschiss bekommen von dieser Rezeptionistin, von der, ja, die vorne.
Ja, MFA oder so, ja.
Genau. Und ich war so, okay. Hab's dann einfach so hingenommen, war dann trotzdem noch da, auch dann, als ich schwanger war. Aber dann kam halt so Sachen wie, ich habe nach einem Ultraschall gefragt und daraufhin hat sie mich dann angeschnauzt und meinte, das ist kein Babykino hier, wir machen kein Babykino, nein. Und ich war so, okay, aber die Ärzte, die ich halt eine Woche davor hatte, hat gesagt, wir können Ultraschall machen. Und man geht halt mit so einer Erwartung hin, man will sein Baby so nach 4 Wochen mal irgendwie sehen, was da sich da verändert hat. Nein.
Okay. Ja, das ist halt, ich glaube...
Und dann habe ich gewechselt.
Ja, also kann ich voll verstehen.
Und
ja.
Das sind noch andere Sachen noch vorgefallen, aber das waren so Sachen, wo ich mir denke, ich muss mich doch wohlfühlen. Und wenn ich dann so angegangen werde und mit mir geredet wird, als ob ich 12 wäre, so sorry. Und dann bin ich zu einer privaten Praxis gewechselt und das war wirklich ein Game Changer. Also ganz, ganz anders.
Das ist halt auch, es nimmt dir so ein bisschen den Druck natürlich auch, ne?
Ja.
Aber ich würde da echt auch... bloß auf sich selbst vertrauen, weil ich meine, man möchte sich ja auch öffnen und wer weiß, was in einem Jahr ist oder so, ne? Vielleicht hat man auch mal irgendwann ein Thema, wo man auch sagen kann, hey, hier kann ich mich fallen lassen, hier kann ich wirklich alles erzählen und da werde ich ernst genommen und ja, vielleicht muss man dann auch mal 2-3 ausprobieren, ne? Wenn man die Möglichkeit hat. Das ist ja leider, ist man da oft halt auch ein bisschen mit dem System irgendwie, legt es einem so ein bisschen Steine in den Weg, dass man da keine Chance hat zu sagen, ich wechsle jetzt, ne?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und da war auch, ich habe es nämlich damals auch auf Social Media thematisiert und noch meine Geschichte erzählt, kamen auch sehr, sehr viele Nachrichten, dass es vielen so ähnlich geht, dass sie eigentlich total unzufrieden sind, aber irgendwie nur innerhalb eines Quartals oder irgendwie.
In der Schwangerschaft, ja.
Ja, irgendwie wechseln kann, aber zu dem Zeitpunkt war mir das egal und sie hat mich aufgenommen zum Glück. Aber so, wenn man halt nur gesetzlich versichert ist in dem Sinne, hat man oft die Möglichkeit halt nicht und muss dann halt durchziehen und ist dann unzufrieden und das finde ich ja so schade.
Ja.
Das ist auch so
es ist halt auch komisch. Super wenig Aufklärung, ne, weil eigentlich ja die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen 3 Ultraschalle in der Schwangerschaft. Alles andere ist for free. Und wer arbeitet jetzt, außer wir Ärzte, wer arbeitet dann for free? Also ich meine, irgendein Manager wird nicht for free irgendwas machen. Irgendein Anwalt, die drücken dann schön hier ihre Timer-Taste und rechnen dir jede Minute ab. Ne? Und ich meine, ich war selbst schwanger. Ich kann das so sehr verstehen, gerade wenn man sein Baby noch nicht fühlt. Und wir haben das auch immer gemacht. Also bis die Frau das Baby gespürt, habe ich jedes Mal geschallt, weil ich das einfach für mich auch brauchte, dass ich weiß, weiß, hey, ist alles okay und nicht, ich trage das nur in Mutterpass ein, aber bezahlt wird's nicht und das ist schon auch krass, das muss sich halt einfach ändern und du kriegst halt bei den Schwangeren eine Summe bezahlt am Anfang des Quartals. Das heißt, wenn du dann wechselst, dann kriegt die Ärztin, wo du hinwechselst, bis das Quartal zu Ende ist, gar nichts. Das ist außerhalb der Schwangerschaften anders, aber bei der Schwangerschaft wird so eine Pauschale bezahlt am Anfang für die ganzen 3 Monate, die jetzt kommen. Und deswegen kannst du halt nicht wechseln innerhalb des Quartals. Beziehungsweise super unfair. Wir haben das dann schon gemacht. Wir haben offen gesagt, ja, sie können schon wechseln, aber sie müssen wissen, die nächsten Termine müssen wir ihnen halt als Privatrechnung in Rechnung stellen, weil wir keinen Cent bekommen. Das muss man dann einfach besprechen, ne? Wenn das jetzt wirklich so schlimm ist, dass man sagt, hey, dann machen wir vielleicht nächstes Mal keinen Ultraschall. Sie können zu uns wechseln, dann ist ihre Rechnung nicht so hoch oder so, dass man das dann halt einfach bespricht. Aber da liegt einem halt, da ist wieder das System auch, und das wissen halt super wenige und schieben es dann auf die Ärzte und sagen, oh, die ist total doof, aber wissen eigentlich gar nicht, was dahinter steht, ne? Warum man so agiert halt irgendwo auch. Mhm. Und wenn man halt, wie wir das auch immer gemacht haben, immer einen Ultraschall macht, dann ist man halt auch echt jetzt mittlerweile, ich meine, alles ist teurer geworden, ja, die können das auch nicht mehr so weiterführen, geht halt nicht, ne? Und das ist halt schade einfach.
Ist da eigentlich was dran, dass man sagt, man sollte nicht so oft schallen, weil es dem Baby schaden kann?
Also es gibt keine Studien, die zeigen, dass Ultraschallwellen was machen. Das Einzige, was man wirklich nicht so machen sollte, ist diese Farbdoppler zu gucken, halt nach dem Herzschlag, dass man auch die Herztöne hört. Das sollte man jetzt in der frühen Schwangerschaftswoche nicht unbedingt machen, zumindest nicht lange. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal eine frühe Schwangerschaftswoche habe und das ist, manchmal verstecken die sich ja auch so ein bisschen, ich kann die nicht so gut sehen und bin mir unsicher, schlägt das Herzchen noch oder nicht, ne? Dann kann ich das mal machen für 2-3 Sekunden, nur um sicher zu gehen. Aber ich würde jetzt nicht die ganze Zeit diesen Farbdoppler da drauf halten, weil da entsteht Hitze. Das schadet dann später dem Kind nicht, aber bei den Kleinen kann das, bei den ganz Kleinen, die dann so 1 Zentimeter groß sind, kann das was machen. Mhm. Aber der ganz normale Ultraschall, das macht dem Baby nichts.
Ich glaube, ich hatte das nur bei der Feindiagnostik in der 13. Woche.
Genau.
Dass sie das mit dem Farbdoppler gemacht haben, um zu gucken, ob da, glaube ich, alles.
Genau, da guckt man dann, ob die Nabelschnur 3 Venen und Arterien hat oder sowas. Aber da bist du ja auch nicht so lange drauf und da ist das Baby dann aber auch schon ein bisschen größer. Dann ist ja schon so 10 Zentimeter, 12 Zentimeter. Ja.
Denkt ihr wirklich, dass Männer solche Gespräche führen müssen hier über Verhütung und welche Methoden und ist das schädlich für unser Baby?
Nein.
Deshalb.
Wäre mal schön, ne?
Ja, was denkt ihr? Wie viel Potenzial hat denn die Männerpille hier?
Ich hoffe viel. Ich hoffe, sie wird es mal geben. Oh, die gibt es ja eigentlich schon, oder?
Nee, gibt's nicht. Ich habe hier extra noch mal ein bisschen nachgeforscht. Ich habe nämlich auf Netflix, da gibt es so eine Serie, die heißt Working Moms. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da ging es um die Männerpille letztens. Okay. Die ist doch so eine Marketingagentur und die sollte diese Männerpille auf den Markt bringen. Und ich glaube, das Problem, was sie hatte, das ist nämlich auch unser Problem, dass die Männer einfach auch nicht bereit sind, die Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen, die sie haben.
Oh,
und es gab nämlich eine Studie, die wurde dann abgebrochen von der WHO, weil so viele Nebenwirkungen da waren. Und die Nebenwirkungen waren depressive Verstimmungen, Libidoverlust, Gefühlsschwankungen, ne? Also sowas, was man als Frau auch ganz gut kennt. Und dann war das Argument, ja, das musste abgebrochen werden. Und warum wurde denn die Pille damals auf den Markt gebracht? Und gesagt, ja, in den 60er Jahren war das noch nicht so streng, wenn die Nebenwirkung. Also, ne, das war dann jetzt heutzutage könnte man so ein Medikament mit solchen Nebenwirkungen nicht mehr auf den Markt bringen. Und würde man jetzt erst versuchen, die Pille auf den Markt zu bringen, also für die Frau, würde sie wahrscheinlich oder vielleicht auch gar nicht auf den Markt kommen. Fand ich schon krass. Zu lesen.
Ich habe es nämlich auch gelesen und ich war so, es kann nicht wahr sein, was für eine Ironie des Lebens, wirklich. Deshalb wurde es abgebrochen. So, wir machen das seit Jahren mit. Ha. So viele Frauen und dann wird es abgebrochen, weil Stimmungsschwankungen, Libidoverlust und was war da noch?
Depressive Verstimmungen.
Wirklich unfassbar.
Ja, ist schon krass. Ich meine, bei den Männern, was man ja auch sagen muss, die müssten ja zumindest die Pille ja auch erst schon mal 3 Monate nehmen, bevor sie überhaupt dann auch einen Schutz haben, ne? Weil die Spermien sind ja schon vorproduziert. Das ist ja auch nochmal so ein Unterschied. Und es ist ein bisschen schwieriger wohl, das so zu unterbinden. Aber es gibt jetzt ein anderes Medikament, ein natürliches, das sollte die Vitamin A Produktion da irgendwie unterbinden. Und Vitamin A ist ja wichtig für die Zellteilung und damit auch für die Spermienbildung. Und ist dann eben nicht hormonell. Und da sind die jetzt gerade dran. Also ich weiß nicht, ob die Studie jetzt schon begonnen hat am Menschen, an Tieren natürlich war das ganz erfolgreich. Und jetzt mal gucken, ob das Potenzial hätte. Aber ich bin echt gespannt, wie viele Männer dann bereit sind, das auch zu nehmen. Also wenn dann da so steht, ne, vielleicht verliert man auch noch ein bisschen Muskelmasse und vielleicht hat man Potenzschwierigkeiten. Ich glaube, wenn das da irgendwo in den Nebenwirkungen drin steht, dann wird's schwierig.
Oh Mann. Es gab doch auch mal irgendwie sowas, irgendwie so ein Ultraschallgerät, wo man die Hoden reinlegt und das wird dann irgendwie Ja, mit Ultraschall. Und dann werden die abgetötet und danach kann man wohl direkt Geschlechtsverkehr haben und das soll wohl schützen.
Kann ich mir vorstellen, ja. Wir können ja auch mit so Ultraschallsonden so Myome, wisst ihr, was Myome sind? Diese gutartigen Muskelzellvermehrungen an der Gebärmutter. Mhm. Da gibt's ja manche, die haben wirklich richtig große Myome, die kann man auch mit so Ultraschallwellen zerstören. Mhm. Also, warum nicht auch Spermien? Also.
Warum nicht Spermien? Das kitzelt bestimmt auch nur.
Ja, aber die sind doch so empfindlich da unten.
Stimmt, das tut doch alles weh.
Nein, Spaß beiseite, aber was könntest du denn, ja, das ist jetzt eigentlich, ich wollte jetzt eine Frage stellen, aber ich denke mir so, die Antwort ist klar, ne? Also von uns allen dreien, ich gehe davon aus, dass wir gleich denken, aber wenn da draußen jetzt jemand ist, der einen Geschlechtspartner hat, einen Partner, der sagt, nö, Kondom möchte ich nicht. Kümmer du dich mal dann um die Pille oder was auch immer, Kupferspirale, Hormonspirale und so weiter. Aber ich habe keinen Sex ohne mit Kondom.
Es gibt ja, ich denke,
das gibt's auf jeden Fall, aber du sagst, die sind jetzt schon zusammen oder die sind ganz frisch? So, oder nur eine Affäre oder... Weil ich finde, da stellt sich ja immer auch erstmal die Frage mit dem sexuell übertragbaren Erkrankungen. Das dürfen wir auch echt bei den ganzen Diskussionen, die wir schon hatten, über Verhütung auch nicht außen vor lassen, weil außer dem Kondom gibt's halt auch nichts, was davor schützt. Und ich habe echt nicht wenige Frauen, obwohl ich da auch die Praxis ja, wo ich jetzt gearbeitet habe, auch in so einer bisschen so einer Frankfurter Bubble drin ist, die mit Chlamydien zum Beispiel kommen, ne? Und dass die sexuell übertragbaren Erkrankungen einfach wieder stark zunehmen, auch in Deutschland. Und das ist einfach ein super wichtiges Thema. Und ich habe dann auch viele, die sagen, sie kommen und wollen mal Tests machen, ja, und versuchen sich schon immer so zu entschuldigen, wo ich immer sage, ey, ich find's mega cool von dir, dass du das machst, ja, und das sind ja auch Selbstzahlerleistungen und sagen, hey, ich lasse mich jetzt mal testen und im besten Falle mein Freund auch. Und danach können wir ganz unkompliziert auch ohne Kondom verhüten. Mhm. Aber es ist einfach auch nochmal ein wichtiges Thema. Also deswegen, ne, gerade bei so Affären, so würde ich immer sagen, ey, ganz ehrlich, ist der das dann wert? Also so hart es manchmal auch klingt, ne? Weil ich finde, es ist schwierig, ne? Also auch wenn ich Frauen in der Praxis habe, die sagen, ich habe eigentlich gar keinen Bock oder ich habe Schmerzen. Und die trauen sich halt nicht anzusprechen. Ja, ich sehe es jetzt auch nicht in meiner Verantwortung, ihr zu sagen, was hast du für einen komischen Typ? Ja,
genau.
Das ist ja, will ich ja auch nicht machen. Da muss ich ja auch immer gucken. Aber wenn ich sage, okay, da ist jemand und der ist nicht mehr bereit, dafür ein Kondom zu nehmen. Also sorry, was bin ich ihm dann auch wert vielleicht? Ne? Ja. Gerade wenn es jetzt auch um das Thema sexuell übertragbare Erkrankungen geht. Ne? Ja, und ansonsten, ich würde es wirklich, ich meine, die Frage ist ja immer, warum möchte er es nicht? Ne? Ist es, dass er sagt, er fühlt weniger oder es gibt ja auch Leute, die sagen, ich habe halt eine Allergie gegen Kondome. Gibt ja auch andere, ne? Dass man mal sich ein bisschen durchprobiert auch, ne? Ja, genau, dass man da einfach so ein bisschen guckt, hey, was ist eigentlich der Grund? Sich vielleicht auch da mal ein bisschen ausprobiert. Aber das Wichtigste ist ja eigentlich, dass der Mann dafür einfach auch ein offenes Ohr hat, ne? Und auch, dass es ernst genommen wird, was die Frau dann vielleicht auch auf sich nimmt, ne? Und sagt, hey, ich find's total cool, dass du das machst oder, ne? Dass man einfach auch mal schaut, was ist mein Problem damit und was ist, bedeutet das aber auch für dich, wenn du als Frau das Thema Verhütung auf dich nimmst?
Ja, da ist der Punkt, ne? Es ist halt nicht selbstverständlich, dass die Frau sich darum kümmert, dass da...
Ja, aber leider sind wir auch die Leidtragenden, wenn es dann doch zu einer ungewollten Schwangerschaft kommt und das alles andere auch auf sich nehmen muss. Deswegen ist es im Zweifel halt auch so, wenn der Mann sagt, er will kein Kondom, dass die Frau dann doch auch eher sagt, ja okay, dann mache ich es halt, weil ich will auf keinen Fall ein Kind, ne? Der Mann ist dann vielleicht auch irgendwann über alle Berge.
Ja.
Und,
also solltest du so einem Typen begegnen, ich kann euch da den Womanizer empfehlen, der macht's genau.
Der macht's genauso.
Vor allem bei Affären, lass es sein, dann ersparst du dir auch einen Arztbesuch und vielleicht irgendwelche Medikamente oder was auch immer. Aber ich bin da auch immer pro sicher und darüber sollte man auch gar nicht sprechen müssen. Also für mich ist das so selbstverständlich, dass wenn du einen One-Night-Stand hast, dass du dir dieses Tütchen da jetzt drauf packst. Das
für dich, ja, aber glaub mal, wie viele da einfach einen wirklich hart gesagten Fick drauf geben.
Ja, ich weiß. Das ist
weil sie einfach vielleicht auch betrunken sind oder so und das einfach so eine schnelle Nummer ist, aber da mit den Folgen nicht mal nachdenken.
Ja, oder sagen, ja, ich zieh schon früh genug raus und dann die Frauen halt da irgendwie dann auch nicht den Mut vielleicht auch haben aus Selbstbewusstsein in dem Moment, ne, zu sagen, nee, ich mach das aber nicht.
Zu spät auch noch und dann merkt man, boah, oh Gott. Horror wäre das. Ein Horror. Meine Frage wäre noch, du bist ja gerade mal ein bisschen auf das Thema gekommen, genauso Geschlechtskrankheiten. Gibt es Geschlecht, also merkt man, dass man Chlamydien hat oder so? Oder hat man irgendwie, oder was da noch so gibt? Also merkt man das? Also weil ich hatte jetzt noch nie so einen Fall, zum Glück, um Gottes Willen. Aber gibt es da vielleicht irgendwas, wo man sagt, okay, da sollte ich vielleicht doch zum Arzt gehen? Oder gibt es irgendwie welche Punkte, wo man sagt, ja...
Ja, also es muss nicht sein, dass man es merkt. Ne? Ja. Es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, bin ich jemand, der viel Ausfluss hat zum Beispiel. Ne? Also ich würde mal sagen, wenn sich halt was stark verändert hat, der Ausfluss kann gelblich-grünlich sein, ne? So ein bisschen eitrig quasi. Der kann auch unangenehm riechen, es kann brennen, jucken mit auftreten. Da würde ich mich schon immer mal vorstellen. Ja, und gerade wenn dann noch so der Aspekt mitkommt, ich hatte noch ungeschützten Geschlechtsverkehr, würde ich dann auch immer einen Chlamydienabstrich mit abnehmen. Witzigerweise sind ja die kostenfreien sozusagen oder von den Krankenkassen bezahlten Chlamydienabstriche dann auch mit Anfang 20 vorbei. Das kommt, glaube ich, auch noch so aus den 50ern, wo man dann einfach verheiratet war und dann hatte man keinen anderen Partner mehr. Klar. Deswegen wird es nur bis 23, 24 bezahlt. Dann ist aber auch Schluss, weil dann muss man schließlich, ne, sich auch mal festgelegt haben. Und
20.
Ja, es ist krass eigentlich, ne, weil das ist wirklich verrückt. Wie viele kommen dann später? Und ja, also ich sage immer so, wenn es grüner, gelber Ausfluss ist, wenn es ein Brennen ist, Schmerzen, Unterleibsschmerzen, unangenehmer Geruch, ja, dann auf jeden Fall nochmal vorstellen. Und das ist ja auch so ein Abstrich, ist ja auch schnell gemacht. Ne? Also das ist ja jetzt auch nicht schmerzhaft. Und da hat man Klarheit, weil gerade Thema Chlamydien, ne, wenn die aufsteigen, die können ja aufsteigen und sich dann zu einer Eileiterentzündung führen und dann eben zu Verklebungen der Eileiter. Und das ist mit einer der häufigsten Gründe für unerfüllten Kinderwunsch.
Oh Gott.
Ne, sind Chlamydieninfektionen in der Vergangenheit, die dann nicht entdeckt worden sind, wo es dann zu Verklebungen kommt. Also eine Pilzinfektion zum Beispiel, wenn die nicht entdeckt wurde, man läuft da ein bisschen rum, die können halt nicht aufsteigen und irgendwas Gravierendes, Schlimmes machen. Aber so Chlamydien ist schon fies. Und deswegen lieber einmal gucken lassen. Und auch, wenn man sagt, hey, ich hatte ungeschützten Geschlechtsverkehr und irgendwie fühle ich mich mit der ganzen Sache unwohl, oder er ist ein komischer Typ oder mein Partner ist mir fremdgegangen oder so. Ja, es macht schon Sinn, mal gucken zu lassen, weil so selten ist es nicht.
Mhm. Wow. Aber das ist schon so, dass Chlamydien nur übertragbar sind jetzt wirklich beim Geschlechtsverkehr.
Ja, also über Körperflüssigkeiten.
Okay.
Und die sind halt meistens im Bereich der Harnröhre. Beim Mann, ne, kann das ja auch Beschwerden machen. Und man sollte den Partner auch immer mitbehandeln. Das heißt, dass beide dann Antibiotika nehmen.
Ach, krass. Amazing.
Thema Blasenentzündung. Es ist ja... Eigentlich, also man sagt, dass man, wenn man einen neuen Partner hat und dann die ersten Male also Geschlechtsverkehr hat, dass es eigentlich so gut wie immer zu einer Blasenentzündung kommt. Stimmt das?
Nee, stimmt nicht.
Nee?
Nee, muss nicht so sein. Es ist halt, es gibt Frauen, die sind anfälliger. Thema Pille, großes Thema. Also gerade auch da wieder, dass, ne, dass die Schleimhäute dünner werden durch die durch die fehlenden Hormone ja eigentlich. Und damit haben wir einfach auch ein höheres Risiko für Blasenentzündungen. Ist in den Wechseljahren ähnlich. Durch dieses dünne Schleimhäute haben wir einfach nicht mehr so diese Abwehr. Ne? Und auch die Schleimhäute der Harnröhre und der Harnblase sind hormonabhängig. Ne? Und auch die sind weniger stark aufgebaut. Das ist ein Thema. Und dann natürlich auch, wie gehe ich mit nach dem Sex um? Ne? Das Wichtigste für uns Frauen ist einfach nach dem Geschlechtsverkehr direkt auf die Toilette zu gehen. Ja, egal wie uncool es jetzt gerade ist oder wie gemütlich es im Bett ist, dann trotzdem einmal kurz aufstehen, weil durch das Pinkeln dann einfach die Bakterien auch wieder rausgetransportiert werden. Und mein Bruder ist witzigerweise Urologe. Und,
oh nein!
Ja, wir haben auch mal ein bisschen rumgestärkt. Der arbeitet aber in Hamburg. Und der hat dann auch mal gesagt, ich habe so viele junge Mädels, die nachts kommen mit Blasenentzündungen und so. Kannst du denen nicht mehr allen sagen, ne, dass sie nach dem Geschlechtsverkehr auf die Toilette sollen, weil das hilft in den allermeisten Fällen wirklich schon richtig gut. Und sollte es immer zu so chronischen Blasenentzündungen kommen oder die häufiger kommen, auch unbedingt ansprechen, wirklich nochmal über eine alternative Verhütung nachdenken oder es einfach mal auch zum Ausprobieren. Ne? Und ansonsten kann man da eben auch nochmal ein bisschen mit Alternativmedizin drangehen. Ja.
Das Problem ist oft bei mir, dass ich meistens schon, also vor dem Sex einfach Pipi war. Und dann sitze ich, da auf dem Klo, denke mir so, doch, ein bisschen muss ich das jetzt ausspielen. Kommt schon, da muss jetzt noch was rauskommen. Ich bin, weil ich habe genau dasselbe mal gehört und seitdem ist das so krass bei mir verankert, dass ich mir immer denke, Pipi.
Ich hatte das tatsächlich auch mal. Deshalb war das auch so und es war halt wirklich direkt danach, also am nächsten Tag und ich war so, Ja, scheiße. Das ist halt genau deswegen. Und dann habe ich nämlich auch diesen Tipp halt gesehen, dass man direkt pinkeln soll und seitdem auch immer.
Ja, es ist halt, ne, ich meine, bei uns Frauen ist halt alles super eng, ne? Der After ist total eng und wenn der Penis rein und raus geht, dann gehen halt auch Keime da rein, die eigentlich an der Haut nichts machen, aber in der Blase halt schon. Und das ist ja, hat ja nichts mit Hygiene oder so zu tun, sondern es ist halt bei uns Frauen einfach so. Unsere Harnröhre ist 4 Zentimeter lang, die vom Mann ist ungefähr 20 Zentimeter lang. Der braucht es halt auch, da sind Keime schnell mal auch aufgestiegen.
Wow. Wir haben heute echt viel dazu gelernt, ne? Obwohl man immer denkt, man weiß schon so viel. Aber dann kommt so ein Satz und ich denke mir so, oh, das war jetzt, darüber sollte ich nochmal nachdenken.
Und mit meinem Arzt.
Okay, ich muss mir jetzt mal alles aufschreiben. Was sollte ich bei meinem nächsten Check-up-Termin nochmal ansprechen? Danke.
Ich möchte aber noch eine Frage stellen. Ich finde das nämlich sehr, sehr wichtig. Und zwar hatte ich ja, damals andere Frauenärzte und da musste ich sie immer aktiv darauf ansprechen, dass ich gerne meine Brüste auch gecheckt haben will. Also ich bin jetzt nicht jede Woche hingegangen, habe gefragt, sondern immer so einmal im Jahr, immer bei diesem Vorsorgetest, Untersuchung. Wie siehst du das? Ab wann sollte man regelmäßig mal die Brüste checken lassen?
Also auch da die gesetzlichen Krankenkassen, das ist vorgesehen ab 30. Ne? Es ist ja auch Brustkrebs unter 30 ist super selten, aber es kommt vor. Ne? Also wenn eine Frau familiäre Anamnese hat, ich mache das dann immer schon früher. Generell ist das für mich kein großer Aufwand, die Brust mit zu untersuchen. Deswegen mache ich das ab 20 eigentlich immer regulär. Oder ich frage auch, wollen Sie, dass ich die Brüste mit abtaste oder nicht? Weil ich mache es dann halt einfach mit. Das ist für mich kein großer Aufwand. Die ist eh schon da und kann sich kurz obenrum freimachen. Deswegen würde ich es ab 20 einfach immer mitmachen, ne? Und ja, man muss aber sagen, das Abtasten ist halt auch nicht sehr genau. Ja, also das ist bei uns, in anderen Ländern macht man das gar nicht mehr. Das ist gar nicht mehr so, ne? Also die meisten Frauen finden ihren Brustkrebs selber. Ja, echt? Also weil die halt einfach weil sie ihre Brüste viel besser kennen.
Ja.
Und wie du schon gesagt hast, man ist einmal im Jahr da, aber was passiert im ganzen restlichen Jahr, ne? Und wenn da ein Tumor wächst, wächst der ja eigentlich schneller. Und wir können den gut tasten, wenn er 1 Zentimeter groß ist. Ja. Und dann kommt es natürlich auch immer auf die Dichte der Brust an, ne? Also wenn eine Frau eine sehr große Brust hat, dann kann ich ja mit dem Tasten komme ich gar nicht richtig durch die Brust. Ne? Dann würde ich dir auch immer raten, gerade wenn sie in der Familie häufiger Brustkrebs hat, würde ich auch immer raten, wollen Sie nicht vielleicht einmal im Jahr einen Ultraschall machen, ne? Das ist dann vielleicht sinnvoll. Und deswegen, wenn Frauen, also das empfehle ich immer und das mache ich echt konsequent. Ich zeige den Frauen, wie sie selber ihre Brüste abtasten. Ich finde, das ist das Allerwichtigste. Wenn ich dann sage, hat Ihnen das mal jemand gezeigt? Und dann sagen die allermeisten nein. Und dann sage ich so, okay, ich zeige es Ihnen jetzt einmal. Und dann macht es doch einfach einmal im Monat und am besten direkt nach der Periode, weil dann die Brüste am weichsten sind. Weil viele ja kurz vor der Periode verspannte Brüste haben oder mal ein Zystchen oder so, dass man da keine Panik kriegt. Am besten, der beste Zeitpunkt ist, wenn die Periode vorbei ist, dass die Brust weich und dann unter der Dusche einmal die Brust selber abtasten. Das macht man nicht so viel schlechter als ein Frauenarzt.
Okay.
Hör mal.
So, solltest du wissen zum Abschluss.
Ja, genau. Also Spice der Woche sage ich euch definitiv, wenn euch hier irgendwas aufgefallen ist bei diesem Gespräch, wo du dir denkst, nee, das, da will ich jetzt noch mal tiefer in die Materie. Bitte mach dir einen Termin bei deinem Arzt und sprich das an. Und
schämt euch nicht.
Ja.
Das ist alles, wir sind alles nur Menschen.
Ist so. Deshalb bedanken wir uns
für all dein
Wissen, das du jetzt hier rausgelassen hast. Du musst jetzt erstmal alles verarbeiten wieder.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das hat mir echt viel Spaß gemacht.
Und auf deinem Instagram-Account Mama und
Mama Academy, genau oder Dr. Rieke Herrmann findet man mich. Genau, und bei der Mama Academy eben vor allem für Schwangere und Thema nach der Geburt. Und das andere ist dann für meine Praxis-Account und ein bisschen Aufklärung.
Perfekt. Dann checkt es auf jeden Fall aus.
Genau.
Und vielen, vielen Dank, dass du da warst. War sehr, sehr schön. War sehr, sehr, sehr informationsreich. Und genau. Dann bis zum nächsten Mal vielleicht bei dir in der Praxis.
Ja, sehr gerne. Kommt mal nach Frankfurt.
Machen wir.
Ciao.
Danke dir. Tschüss.
Kaffee mit Zitrone. Mit Dagi und Tina.